Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 3. Mai. Der 13. Mai des Jahres 2012 war ein Tag, an dem Norbert Röttgen eine tief empfundene Niederlage wegstecken musste. Er war nicht Ministerpräsident von NRW geworden, er hatte nur noch 26,3% für die CDU geholt. Und an diesem denkwürdigen Tag, da klang er so.
Dieser Wahltag heute ist für die CDU Nordrhein-Westfalen, für mich persönlich, für unsere Mitstreiterinnen und Mitstreiter ein bitterer Tag. Es ist eine eindeutige, klare Niederlage, die wir heute erlitten haben. Und sie tut richtig weh. Uns allen gemeinsam, mir selbstverständlich auch.
Nun gibt es in der CDU von Nordrhein-Westfalen die Angst, dass sich das Design dieser Niederlage wiederholen könnte. Denn es gehört zur Genese dieser Niederlage dazu, dass Röttgen sich im Wahlkampf nicht entscheiden konnte. Würde er im Fall der Niederlage auch tatsächlich nach Düsseldorf umziehen und dort Oppositionspolitiker werden? Im Wahlkampf hat er sich immer wieder um eine klare Aussage gedrückt. Man kann auch sagen, er hat geeiert und geeiert.
Ich halte es für normal und richtig, auch im eigenen Interesse, dass man sich Lügen nicht aufhalst in seinem politischen und seinem privaten Leben. Darum sage ich, ich möchte diese Verantwortung. Ich finde auch, dass der Wahlkampf darüber geführt wird, wer regiert das Land. Nicht, wer wird die neue Opposition, sondern die Bürger wollen wissen, wer regiert das Land, mit welcher Idee. Und ich finde, dass die Aufmerksamkeit eng genug ist. Und darauf will ich mich konzentrieren. Und welche Themen und Probleme dann für die CDU danach folgen, das werden wir gemeinsam besprechen. Da wird es nicht nach Norbert Röttgen gehen, sondern danach, was ist dann für die CDU am besten. Und das werden wir gemeinsam tun.
Womit wir bei Armin Laschet wären. Auch der kann sich nicht so recht entscheiden. Sein Vertrauter, Innenminister Herbert Reul aus Düsseldorf, hat im Interview mit der Welt das Folgende gesagt.
Armin Laschet muss voll auf Kanzler gehen und ganz auf Sieg setzen. Aber je nach Wahlergebnis würde ich nicht ausschließen, dass er Ministerpräsident bleibt und wieder kandidiert. Die Entscheidung wird erst fallen, wenn der Wahltag vorbei ist.
Hilfe, der Bundestagswahlkampf hat noch nicht begonnen und der wahrscheinlich engste Düsseldorfer Vertraute von Armin Laschet denkt über die Niederlage nach. Er tut das nicht freiwillig, denn zu Hause in Düsseldorf, da will man das Fell des Bären Laschet schon verteilen, obwohl der selbst noch auf der Pirsch ist. Die Lage ist also unübersichtlich. Gut, dass jetzt Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer, dazugeschaltet ist. Einen schönen guten Morgen, Michael.
Ja, guten Morgen, Gabor.
Was bitteschön ist denn da los in Nordrhein-Westfalen?
Ja, es herrscht jetzt allmählich Unruhe über die mögliche Nachfolge von Armin Laschet als Landesvorsitzender und auch als Ministerpräsident. Und da kommt dieses Interview von Herbert Reul jetzt gerade sehr ungelegen. Denn er spricht über eine Wahlniederlage von Armin Laschet und darüber will ja bekanntlich keiner reden. Insofern ist jetzt der Druck groß, dass Armin Laschet mal klar sagt, was er eigentlich will und wie er sich auch eine Nachfolge im Land vorstellt.
Und manche fühlen sich an diesen sogenannten Norbert Röttgen-Moment erinnert. Ist das tatsächlich vergleichbar?
Ja, genau, denn eigentlich hat Herbert Reul etwas ausgeplaudert, was nur interne Überlegungen im Team Laschet sind, nämlich, dass Herbert Reul Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen wird und sozusagen den Platz warm hält für seinen Freund Armin Laschet, der bei einer Niederlage im Bund dann vielleicht doch Ministerpräsident bleiben kann und sogar wieder antreten kann im Mai 2022. Und diese Hängepartie, die wollen die nordrhein-westfälischen CDU-Kolleginnen und Kollegen natürlich verhindern und sie erinnern sich an Norbert Röttgen, der damals 2012 bei der Landtagswahl dramatisch gescheitert ist. Auch deswegen, weil er sich nicht mit Haut und Haaren für Düsseldorf entschieden hat und ein bisschen in Berlin bleiben wollte. Und bei Armin Laschet ist es jetzt ein bisschen andersherum. Er will nicht mit Haut und Haaren nach Berlin, notfalls als Oppositionschef, sondern er lässt sich eine Hintertür offen für eine Rückkehr nach Düsseldorf. Und das mögen Wählerinnen und Wähler eigentlich gar nicht.
Da ist ja die Frage aufgeworfen, was wirklich will Armin Laschet? Will er Bundespolitiker sein, auch im Falle, dass er nur der Juniorpartner einer Koalition unter Annalena Baerbock ist oder dass er tatsächlich gar nicht mitspielt, sondern Oppositionsführer ist. Was weißt du? Hat er seine Entscheidung für seine politische Zukunft schon getroffen?
Er wird gedrängt und ich glaube, er hat keine andere Chance mehr, als ganz klar zu sagen, gerade nach dem Fast-Zerwürfnis mit der CSU und dieser Hängepartie über die Kanzlerkandidatur, hat er doch gar keine andere Chance, als zu sagen, ja, ich gehe nach Berlin mit allem, was ich habe. Notfalls setze ich mich auf die Oppositionsbank und in NRW, da machen wir einen richtig geordneten, guten Übergang mit einem Kandidaten oder einer Kandidatin, die dann auch wirklich Chancen haben, in Mai 2022 die Landtagswahl wieder zu gewinnen. Und ich übergebe vielleicht sogar nach der Bundestagswahl mein Ministerpräsidentenamt an diese Person.
Na, da ist ja durch das Wort Niederlage eine schöne neue Diskussion eröffnet. Vielen Dank, Michael, für diese Einschätzung am frühen Morgen.
Danke, Gabor.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Filmemacherin und Kriegsreporterin Düsen Tekkal spricht mit mir über den Internationalen Tag der Pressefreiheit.
Es gibt einfach zu viele Kolleginnen weltweit, die zu unfreiwilligen Märtyrern für die Pressefreiheit geworden sind, in Europa wohlgemerkt. Und diese Journalisten haben sich dieses Schicksal ja nicht ausgesucht. Sie haben sich dieses Heldentum nicht ausgesucht. Die wollten leben.
Und wir staunen über den Arbeitgeber von James Bond, den britischen Auslandsgeheimdienst, der neuerdings auf politische Korrektheit umgeschaltet hat. Und wir gratulieren Spotify, dem Musikstreaming-Dienst, zu seinem 15. Jubiläum. Und wir spielen dazu den erfolgreichsten Song aller Zeiten seit dem Bestehen von Spotify.
Jetzt ab, weil so, das sagt jetzt der Sicherheitsmann. Wir sind ja nicht ohne Security hier. Abbruch des Drehs, zu gefährlich. Alter Schwede, das ist Deutschland 2020.
So klang das, als Dunja Hayali und ihr ZDF-Team im vergangenen Jahr auf einer Demo von Corona-Leugnern etwas ganz Einfaches machen wollten: ihren Job. Aber das war nicht so einfach. Und das wird für Journalistinnen und Journalisten, Reporter, Kameraleute und all jene, die aufdecken, recherchieren, beleuchten, manchmal auch provozieren, immer schwieriger. Ja, auch hier in Deutschland. Am heutigen Internationalen Tag der Pressefreiheit geht es genau darum, auf diese Gefahr hinzuweisen. Denn das ist eine Gefahr nicht nur für eine kleine Berufsgruppe, sondern am Ende immer auch für die diese Berufsgruppe umgebende Gesellschaft. Es beginnt damit, dass man dem anderen den Mund verbieten will und endet dann eben oft mit Haft und zuweilen auch mit Auftragsmord. Seltenheit, schön wär's. Ich spreche jetzt mit Düsen Tekkal über Mut und Ohnmacht von Journalisten, über die Zumutungen autoritärer Regime und jene Zumutungen, die wir selbst als Berufsgruppe uns zufügen. Düsen Tekkal ist Jesidin aus Hannover mit kurdischen Wurzeln. Als Kriegsreporterin reiste sie 2014 ins Krisengebiet im Nordirak und berichtete dort über den Terror des Islamischen Staates und den Völkermord an den Jesiden, einer ethnisch-religiösen Minderheit, die rund 1 Million Menschen zählt. Düsen Tekkal ist CDU-Mitglied. Sie war im Schattenkabinett von Julia Klöckner in Rheinland-Pfalz und sie greift in unsere Gegenwartsdebatten ein. Sympathisch, beherzt, streitbar. Einen schönen guten Morgen, Düsen Tekkal.
Schönen guten Morgen.
Düsen, heute ist der weltweite Tag der Pressefreiheit. Du hast als Filmemacherin und auch als Kriegsreporterin ja da gearbeitet, wo es wehtut, wo es gefährlich ist. Warst im Irak, in der Türkei, in Syrien, in der autonomen Region Kurdistan. Wie steht es außerhalb, ich sag mal, unseres behüteten Heimatlandes, über das wir ja auch noch sprechen, wie steht es da draußen mit der Freiheit der Presse?
Düster steht es um die Pressefreiheit und sie ist längst nicht mehr selbstverständlich. Du hast es gerade angesprochen, sowohl in Deutschland als auch weltweit nirgendwo. Und die Zahlen sprechen da eigentlich eine deutliche Sprache. In den letzten 10 Jahren sind über 900 Journalistinnen und Journalisten wegen der Ausübung ihres Berufs getötet worden. Und konkret heißt das, dass ich mich leider an etwas gewöhnt habe, woran wir uns nie gewöhnen dürfen. Nämlich, dass ich immer wieder erfahre, dass Journalistinnen und Aktivistinnen, die ich kenne, gestorben sind, weil sie über Missstände berichtet haben. Und das geht ziemlich schnell, zugegebenermaßen, gerade in den Regionen, wo ich unterwegs bin. Der Tod einer Journalistin wird hingenommen als Berufsrisiko und weiter geht's. Und in Ländern wie der Türkei gibt's de facto weder Rechtsstaatlichkeit und damit auch keine Pressefreiheit, denn die Journalisten stehen im Weg und deshalb leben sie gefährlich.
Man denkt ja, dass zumindest im Rahmen der EU, der Europäischen Union, andere Spielregeln gelten, aber im vergangenen Jahr mussten wir erfahren, dass in Malta eine Kollegin ermordet wurde, weil sie gegen die dortige, korrupte politische Elite recherchiert hatte. Du hast ihrem Sohn einen Preis verliehen, stellvertretend für diese tapfere Frau. Was für Gefühle sind da durch deinen Kopf geschossen bei dieser Preisübergabe?
Also das waren natürlich sehr gemischte Gefühle und wenn ich ehrlich bin, wäre ich nicht gerne an seiner Stelle gewesen und hätte posthum einen Preis in Empfang genommen für den Mut meiner Mutter. Und wenn wir posthum toten Journalistenkollegen gedenken müssen, finde ich, dass wir alle versagt haben. Und es gibt einfach zu viele Kolleginnen weltweit, die zu unfreiwilligen Märtyrern für die Pressefreiheit geworden sind, in Europa wohlgemerkt. Und diese Journalisten haben sich dieses Schicksal ja nicht ausgesucht. Sie haben sich dieses Heldentum nicht ausgesucht. Die wollten leben, zusammen mit den Menschen, die sie liebten. Ihrem Sohn beispielsweise, von denen sie auch geliebt wurden. Aber wer kriminelle Machenschaften und Verstrickungen zwischen Mafia, Politik und Korruption aufdeckt, lebt gefährlich, auch in Deutschland. Und es ist nie ungefährlich zu berichten, was Sache ist. Aber wenn dabei Geschäfte offengelegt werden und man der Spur des Geldes folgt, dann bleibt dieses Thema auch gefährlich. Und damit musste sie leider mit ihrem Leben bezahlen.
Und gibt es ja auch sowas wie eine alltägliche Gefährdung, wenn ich an die Querdenker-Demonstrationen denke und die Bilder, wie dort Journalisten, auch Fernsehteams angefeindet werden, einfach nur durch das Rumgehen, durch das Beobachten, durch das Nachfragen. Was ist davon zu halten? Ist das etwas, wo du sagen würdest, das ist das Berufsrisiko?
Nein, ich finde nicht, dass wir uns an Berufsrisiko gewöhnen dürfen. Und das sage ich auch gleichzeitig zu mir selber, weil ich zu viele Nachrichten bekommen habe, von denen ich immer dachte, das ist das Berufsrisiko. Aber es sollte kein Berufsrisiko geben für Journalisten. Und wir sollten nicht, wenn ich jetzt nochmal zurück auf deine Frage komme, von No-Go-Areas für Journalisten sprechen müssen in Deutschland auf diesen Corona-Leugner-Demos, wo es tatsächlich Bereiche gibt, wo Journalisten sich sicher aufhalten können und andere eben nicht. Und ich glaube, das zeigt, wie weit wir schon gekommen sind und dass diese Vergiftung der Debatte schon sehr weit fortgeschritten ist und dass da ja interessanter oder makabererweise auch immer wieder die mangelnde Meinungsfreiheit sozusagen auch kritisiert wird. Aber im Namen dieser Meinungsfreiheit im Grunde genommen ja alles rausgeballert wird und man sich ja in nicht so guter Gesellschaft befindet, wenn Holocaust-Leugner mitlaufen, Rassisten mitlaufen. Und nicht jeder, der auf diese Demos geht, ist ein Rassist, um Gottes Willen. Auch diese Debatte finde ich ganz, ganz schwer. Aber man muss sich die Frage gefallen lassen, warum man mitläuft mit diesen Menschen.
In der Tat, gleichwohl ist es ja auch in einem bestimmten Milieu populär geworden, dass man eben nicht die Meinung des anderen zelebriert, zu schätzen weiß, sondern oft schon des Kollegen am anderen Tisch in der Kantine oder der Kollegin in der anderen Redaktion auf dem Flur gegenüber nicht mehr zuhört, weil sie eine andere Meinung vertritt als man selber. Da hat sich da was verändert im Laufe deines Erlebens als Journalistin?
In jedem Falle hat sich daran was verändert. Ich merke das ganz persönlich, dass ich früher Düsen war und plötzlich werde ich betitelt als POC. Und da habe ich die Frage gestellt, als was? People of Color. Wir sind People of Color. Da habe ich natürlich gleich eine Gegenrede gehalten, dahingehend, dass ich gesagt habe, dass ich das gerne selber entscheiden würde, was ich bin und wie ich mich definiere. Und das ist das Problem mit der Fremdbezeichnung und dem Thema Cancel Culture. Es hat natürlich zwei Seiten. Es gibt Entwicklungen, die aus meiner Sicht nur aussehen wie Beschneidungen der Meinungsfreiheit, aber vielleicht auf der anderen Seite für mehr Freiheit sorgen, nämlich vormals marginalisierte Menschen, die plötzlich hörbar werden. Also wenn in der Zivilgesellschaft das Bewusstsein wächst für verletzende Begriffe, zeigt das schon auch, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat. Wie das N-Wort oder das Z-Wort, das inzwischen verpönt ist, weil man es nachvollziehen kann. Also das sind im Grunde genommen Begriffe, die mit Schmerzen derjenigen verbunden sind, die davon betroffen sind. Und sie sind verbunden mit jahrzehntelanger und jahrhundertelanger Unterdrückung und Ausgrenzung. Und ich finde, dass wir damit sagen, ihr gehört dazu und wir gehören zu euch, wenn ihr angegriffen werdet. Gleichzeitig sollte das aber nicht dazu führen, dass wir unangenehme Debatten, wo wir anderer Meinung sind, nicht mehr führen dürfen. Also du hast mich gerade angesprochen, auch auf das Thema Corona-Leugner-Demos und beispielsweise der 1. Mai. Auch da sind Antisemiten mitgelaufen. Die kamen teilweise selber aus marginalisierten Gruppen oder vielleicht auch aus dem linken Milieu. Ich möchte das sagen dürfen, ohne dass man mir vorwirft, dass ich mich sozusagen mit den Falschen verbünde. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Journalistinnen gewisse Themen nicht mehr anfassen, aus Angst, in die falsche Ecke gestellt zu werden.
Aber diese Worte werden ja genau als Waffe genutzt, eben nicht nur gegen Rassisten, Faschisten und islamophobe Menschen, sondern auch gegen Menschen, die tatsächlich vielleicht eine Problematik der Migration thematisieren wollen oder über ausgegrenzte Gefühle in Ostdeutschland. Das heißt, Menschen, die dichter rangehen an das Milieu, das zu beschreiben ist, denen wird das oft dadurch verwehrt, dass Worte als Waffe benutzt werden. Was ist da passiert mit unserem Berufsstand? Stichwort Identitätspolitik. Passt das überhaupt zum Journalisten, sich um seine Identitäten so ein Bohai zu machen?
Ja, das hat auch Vor- und Nachteile. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin manchmal so ein bisschen genervt von diesem Twitter-Aktivismus, wo ja auch Sprache nochmal eine ganz zentrale Rolle spielt und wo man dann selber auch konfrontiert wird damit, das hast du falsch ausgedrückt, das darfst du so nicht sagen, wo ist das Sternchen? Und ich glaube einfach, dass es wichtigere Dinge geben muss als Sprache. Und wir sind quasi, ja, im Grunde genommen ja auch keine Theoretikerinnen, sondern praktisch orientiert. Ich glaube, was wir realisieren müssen, und das ist ja das, wofür ich dieses Land so sehr schätze, dass wir uns so viel zumuten können. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, beispielsweise mit dem Iran oder der Türkei, dort gibt es bestimmte Themen, wo Kritik geübt wird, wofür man im Gefängnis landet. Hier landet man im Fernsehen. Und das ist jetzt nicht ironisch gemeint, sondern es ist wirklich auch nochmal eine Erinnerung und Bewusstsein dafür, wie gut wir es haben, in einem Rechtsstaat zu leben. Bin ich mit allem zufrieden, was hier passiert? Nein, aber darum geht's ja nicht. Trotzdem sage ich, wir müssen die Diskurse eingehen und wir müssen einander mehr zugehen. Und es war beispielsweise der Publizist Wolf Biermann, der einst gesagt hat, wir gehen auch an den Schlägen zugrunde, die wir nicht austeilen. Und damit ist auch Diskussion im besten Sinne gemeint. Und da, glaube ich, müssen wir auch für das Gefühl von Freiheit, individueller, aber eben auch kollektiver, viel mehr in den guten Streit gehen. Das fehlt mir manchmal.
Sarah Wagenknecht hat ja ein ganzes Buch geschrieben, die Selbstgerechten, über den Sachverhalt, dass viele ihre eigenen Privilegien für Tugenden erklären und sagen, dass man nur so leben, denken, fühlen darf und kann und alles andere eben schon abseits der Gesellschaft für sie jedenfalls steht. Hast du dieses Buch zufällig schon lesen können?
Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe natürlich die Debatte mitbekommen und habe da eben, wie gesagt, auch gemischte Gefühle. Und trotzdem sage ich, dass ich natürlich empfindlich bin gegen Kollektiv in Haftnahme, weil ich selber aus einer kollektivistischen Kultur komme. Das heißt, ich bin in Unfreiheit geboren und war ein Leben lang damit beschäftigt, in meine Selbstbestimmung als Frau zu kommen und habe keine Lust davon, mir jetzt diktieren zu lassen, was ich darf und was ich nicht darf. Aber das ist keinesfalls egoistisch gemeint, sondern ich weiß, dass wir auch alle neben der individuellen Verantwortung und Freiheit eine Kollektive haben. Und da geht's natürlich um die Solidarität. Aber da ist mein Appell im Grunde genommen, lasst uns um die wirklichen Probleme kümmern und lasst uns nicht verlieren in diesen Bubbles und in Partikularinteressen, die am Ende mehr für Spaltung als für Zusammenhalt sorgen, aus meiner Sicht.
Was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Charaktereigenschaften, die ein junger Journalist, eine junge Journalistin mitbringen sollte?
Ich glaube, das sind Mut, das sind Rückgrat, Beharrlichkeit, Eigentreue. Ich erwische mich selber manchmal dabei, dass ich denke, das kannst du nicht machen, das ist zu gefährlich. Und dann kommen wieder die Anrufe von meiner eigenen Family, dann weiß ich, okay, jetzt bin ich wieder zu weit gegangen. Dann werde ich nachts wach und merke, du musst es aber erzählen. Und das ist das, was ich meine mit der Eigentreue. Und ich glaube, dass man auch aushalten muss, in den Momenten dann vielleicht nicht geliebt zu werden, auch mit Kritik umzugehen, ohne in sich zusammenzubrechen und zu fragen, oh Gott, was habe ich falsch gemacht, sondern das auszuhalten. Und das Gefühl danach, das ist wirklich, ich würde sogar sagen, teilweise Glück.
Das stolze Gefühl.
Ja.
Wenn man die Eigentreue sich selbst gegenüber bewahrt hat.
Was ja nicht immer einfach ist.
Auf keinen Fall. Ich bedanke mich auch für das Wort Eigentreue. Kannte ich nicht. Ich glaube, es ist ein schönes, ein Wort, das einen selber verpflichtet. Vielen Dank, Düsenticker, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Das weiß niemand besser als unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Auf was, Sophie, müssen wir in dieser Woche besonders achten?
Es gibt unter anderem den März-Stellenbericht zum Ende der Woche, der wird spannend. Und dann eine ganze Flut von weiteren Gewinnberichten. Unter anderem melden Pfizer, DuPont, T-Mobile US und Activision Blizzard Zahlen am 4. Mai. GM und Uber sind am 5. Mai dran und Anheuser-Busch InBev, Viacom, CBS und Square am 6. Mai. Bislang verzeichneten 87% der S&P 500 Unternehmen ein Gewinnwachstum von durchschnittlich 46%.
Es gibt mal wieder ein Lebenszeichen vom viertreichsten Menschen der Welt. Ich spreche von Warren Buffett und seiner Holding Berkshire Hathaway. Am Wochenende hatte die Investmentfirma ja ihre virtuelle Hauptversammlung, Sophie. Aber wie genau lief das ab und was war das Top-Thema?
Ja, natürlich hat es virtuell stattgefunden, vor einem blauen Samtvorhang und natürlich mit Warren Buffetts Lieblingsgetränk, mit Coca-Cola und mit einem Snack mit Peanut Butter Brittle. Buffetts Partner Charlie Munger war dabei, nachdem er das im letzten Jahr nicht war, aber es hat auch in L.A. stattgefunden, da wo Munger eben lebt. Es ging in etwa 4 Stunden und Buffett hat quasi durchgeredet. Charlie Munger war sehr typisch, sehr still, aber wenn er was gesagt hat, dann hat es geknallt. Dementsprechend gab es Highlights, die ich gerne ansprechen möchte. Buffett und Munger gingen auf eine Frage hin, auch auf den jüngsten Anstieg von Retail- und Online-Trading ein, auf Plattformen wie Robinhood. Sie haben über die Rallye bei Bitcoin gesprochen und den Boom im Spec-Markt. Allem sind sie sehr, sehr ablehnend gegenüber, wirklich. Und ich hatte den Eindruck, in den 4 Stunden ging es vor allem darum, wie Buffett und Munger investieren sehen und wie eben nicht. Es gab übrigens auch lobende Worte für Apple und Tim Cook. Und ein Schuldeingeständnis von Buffett, weil er eben einen Teil der Apple-Aktien verkauft hat. Das sei ein Fehler gewesen. Hinter dem Verkauf der Airline-Aktien aber steht er weiterhin.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass erst eine profane Stellenausschreibung verrät, dass es einen Job tatsächlich gibt, den ich zumindest für das Produkt von Drehbuchautoren gehalten habe. Und von dem ich glaubte, es gäbe ihn nur in den James-Bond-Filmen.
Hallo, Q.
Hallo.
Was suchen Sie denn hier 007?
Den Identigraphen, Q.
Kommen Sie mit.
Wie ich sehe, ist es Ihnen gelungen, den Lotus wieder zusammenzukleben.
Ihre spöttischen Bemerkungen über unsere Arbeit können Sie sich sparen, 007. Ihr Erfolg hängt von unserer Leistung ab.
Sie sagen es, Q.
Q ist der Quartermaster, der Quartiermeister, dessen technische Geräte den Agenten im Geheimdienst Ihrer Majestät seit Jahrzehnten unterstützen, wo es nur geht. Egal ob Flammenwerfer, Dudelsack, explodierender Kugelschreiber oder die Armbanduhr mit eingebauter Kreissäge. Gerade diese Gadgets waren ja oft die heimlichen Stars in den James-Bond-Filmen. Und nun stellt sich also heraus, so ein Quartermaster, so ein Quartiermeister hat der britische Auslandsgeheimdienst tatsächlich. Und die Stelle soll neu besetzt werden. Das hat der Chef des Geheimdienstes, und er heißt tatsächlich Richard Moore, ganz zeitgemäß auf Twitter erklärt. Wörtlich schreibt er dort:
Wenn Sie Ihrem Land dienen wollen, indem Sie dem MI6 helfen, die operative Technologie der Zukunft zu entwickeln, dann schauen Sie doch mal rein.
Gesucht wird da kein Nerd im weißen Kittel, der seine Arbeitstage in bunkerähnlichen Laboren ohne Tageslicht und Frischluft verbringt, sondern offenbar ein Technologiemanager, der den Geheimdienst an die Spitze der digitalen Innovation bringt. Gesucht wird ein Teamplayer mit integrativem Führungsstil, heißt es da. Naja, und dann steht da auch noch, dass der Geheimdienst offen sei für jegliche Geschlechter, sexuelle Ausrichtungen und Ethnien. Also ganz modern. Wer weiß, ob der alte James Bond es überhaupt in diesen Dienst je geschafft hätte. Denn dessen Frauenbild war klassisch. Und das heißt chauvinistisch.
Wir wissen ja, wo du stehst.
Ich stehe gerade in deinem Zimmer.
Dann dreh dich um und geh nach Hause.
Das ist alles?
Und getrunken im Dienst hat er jeden Tag.
Wodka Martini. Geschüttelt, nicht gerührt.
Unterm Strich, seine Bewerbung beim britischen Auslandsgeheimdienst hätte dieser 007 schon in der ersten Runde nicht überstanden.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass in diesen Tagen ein Unternehmen 15 Jahre alt wird, das weltweit das Hören von Musik revolutioniert hat. Die Rede ist von Spotify. Los ging's als kleines Unternehmen in Stockholm, als ein Startup, das den Menschen eine legale Alternative bieten wollte zum Radio, zur CD, zur Vinyl, zur Kassette und natürlich auch zur verbotenen Internetpiraterie. Das Konzept des Online-Streamens ist aufgegangen. Heute beschäftigt das Unternehmen Spotify über 6.500 Menschen. Mittlerweile ist die Relevanz so groß, dass sogar ein Barack Obama und sein Rocker-Kumpel Bruce Springsteen Podcasts exklusiv für Spotify produzieren.
On the surface, Bruce and I don't have a lot in common. He's a white guy from a small town in Jersey. I'm a black guy of mixed race, born in Hawaii, with a childhood that took me around the world. He's a rock and roll icon. I'm a lawyer and politician. Not as cool.
Und gerade in Zeiten der Quarantäne wurde mancher Tag erträglicher durch den Musikdienst. Lockdown mit Musik ist eben nur halb so einsam. Platz 3 der Streaming-Hitparade bei Spotify, also jener Hitparade seit Gründung vor 15 Jahren, stammt von einer jungen Singer-Songwriterin aus Australien, die sich Tones and I nennt. Ihr Song Dance Monkey ist von simpelster Bauart und wurde vielleicht auch deshalb über 2 Milliarden Mal gehört. Auf Platz 2 findet sich der Song Rockstar von Post Malone. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rockstar. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot top. Und auf der 1 mit über 1,7 Milliarden Streams findet sich der Mann, dessen Musik offenbar überall auf der Welt einfach super ankommt. Der nette Herr mit den roten Haaren, Sie wissen schon, Ed Sheeran mit Shape of You. Happy Birthday, Spotify. I'm in love with your body. 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 Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox. And then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Smell like you every day, discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day, discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Shape of you.